Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieblingsgegner. Ich sitze mal wieder gegenüber von der Simone.
Und ich sitze mal wieder gegenüber vom Simon.
Hallöchen. Ja, heute haben wir drei Spiele mitgebracht oder drei Spiele im Gepäck, die, glaube ich, unterschiedlicher nicht sein können. Wir haben einen epischen, man könnte sagen schon Eurogame-artigen Titel. Wir haben ein Spiel des Jahres-Kandidat vielleicht. Und wir haben einen Kickstarter, von dem ihr wahrscheinlich noch nie etwas gehört haben werdet.
Ja, und wir eigentlich auch nicht.
Nee, wir vorher auch nicht, das stimmt.
Ja. Also ich habe gar nichts davon gehört. Das war mal wieder was, das hast du in deinen Kickstarter-Zeiten gebackt, ohne mir davon zu erzählen.
Ja, und ich kann mich auch nicht erinnern, wann das war. Weil ich konnte mich an den Titel auch kaum noch erinnern.
Ja, es war für dich eine Überraschung.
Aber ich wusste auch nicht mehr, warum ich es gebackt habe. Aber ob das eine Überraschung war im positiven oder im negativen Sinne, das werdet ihr in dieser Folge erfahren. Aber ich würde sagen, wir starten heute mit einem Kandidaten, zumindest unserer Meinung, für den Spiel des Jahres-Titel. Oder zumindest auf der nominierten Liste erscheinen könnte, denn es geht um Railroad Tiles. Es ist ein Spiel von Hjalmar Hach, Lorenzo Silva und bei Horrible Guild oder Heidelberg auf Deutsch erschienen. Oh, ein kleiner Voice Crack.
Aber in die Tiefe und nicht nach oben.
In die Tiefe, ja. Und es ist quasi der Plättchenlege-Nachfolger zu Railroad Inc., was ja ein Roll and Ride war und sich großer Beliebtheit erfreut hat. Und Railroad Tiles ist ein Spiel, was man von 1 bis 4 Personen spielen kann. Spielzeit ist mit 30 Minuten angegeben im Familienspielbereich und ab 8 Jahren. Ja, in Railroad Tiles bauen wir eine Gegend auf aus verschiedenen Straßennetzen und auch aus verschiedenen Zugstrecken und werden da im Laufe des Spiels versuchen, auch noch Passagiere beziehungsweise kleine Lokomotiven und Autos zu platzieren, versuchen möglichst in einem Rechteck zu puzzeln, weil wir dafür nachher richtig viele Punkte bekommen und möglichst wenig offene Enden nachher haben, weil da kriegen wir Minuspunkte für. Außerdem gibt es tatsächlich noch ein paar Extra-Teils, mit denen wir unter bestimmten Bedingungen punkten können. Und der Auswahlmechanismus ist eigentlich auch was sehr Interessantes.
Ja, denn wir haben so eine Art Bahnhof ausliegen, bei dem an verschiedenen Stellen verschieden viele Plättchen hingelegt werden. Und wenn ich dran bin mit Aussuchen, dann suche ich mir eine Reihe von Plättchen aus. Entweder mit 2, mit 3 oder mit 4 Plättchen. Die muss ich dann auch alle in meine Stadt einpuzzeln, wenn ich die bekomme. Und je mehr Plättchen ich wähle, desto später bin ich in der nächsten Runde dran. Denn der ganz links steht und die wenigsten Plättchen gewählt hat, der darf in der nächsten Runde als erstes aussuchen. Und es bleibt immer eine Reihe an Plättchen übrig. Die bekommt einen Stern. Der Stern ist am Ende ein Extrapunkt wert, beziehungsweise kann man mit dem austauschen, welche Token platziert werden müssen. Denn das müssen wir auch jede Runde machen. Wir haben ein oder zwei Token ausliegen, die wir platzieren müssen. Das sind dann eben diese Autos, die Züge und die Passagiere. Und wenn wir aber keine Möglichkeit haben, den zu platzieren, können wir ja ganz entspannt sein, wenn wir Sterne haben. Denn damit können wir dann zum Beispiel sagen, statt einem Auto platzieren wir einen Zug.
Ja, genau. Und insgesamt war es das eigentlich schon fast von dem Spiel. Ich finde, was total toll an Railroad Tiles ist tatsächlich der Auswahlmechanismus, weil man immer wieder überlegen muss, welche Teile möchte ich haben, weil die müssen ja auch irgendwie zu meiner Stadt passen oder man muss eine Idee haben, wie man die Stadt weiterbauen möchte. Und man darf tatsächlich nur zweimal im Spiel eins dieser Teile weglegen. Also das darf man dann einmalig tun. Aber das ist schon eher hart. Außerdem sind diese Aufwertung von den Plättchen, die wir vielleicht noch nicht genommen haben, auch interessant, weil man dann eher eben noch vielleicht seine Tokens aufbessern kann. Das finde ich sehr, sehr schön gemacht, tatsächlich.
Ja, ich finde das Spiel optisch tatsächlich echt super.
Es ist ein absoluter Hingucker. Ne? Man könnte jetzt fast schon ketzerisch sein und sagen, ja, das ist natürlich schon Optik vor Mechanik, aber das ist es nicht. Man könnte es höchstens meinen. Aber hinter dem Spiel steckt doch einiges auch an Spielmechanik. Denn es ist irgendwie immer so, dass man nach der Partie denkt, boah, ich hätte das irgendwie doch noch besser machen können.
Ja, vor allem hat man ja immer drei extra Wertungsplättchen, die man auch einpuzzeln muss zu bestimmten Zeitpunkten. Und häufig kommt der Zeitpunkt, an dem man gezwungen ist, eins von denen einzupuzzeln, relativ ungelegen.
Ja.
Und man denkt sich, boah, nee, also jetzt habe ich gerade gar nichts vorbereitet dafür. Das ist richtig blöd, dass ich das jetzt legen muss.
Und es gibt eben auch ein paar Teile, wie zum Beispiel so ein Teil, wo zwei Straßen drauf sind, die nicht miteinander verbunden sind, die total schwer sind einzupuzzeln, weil man dadurch wieder viele offene Enden dazu kriegt. Man kann die in bestimmte Lücken wieder nicht reinsetzen. Man ist die ganze Zeit am Überlegen. Man muss abwägen, dass man auch Teile nehmen kann, wo diese Tokens drauf platziert werden können. Man muss aber auch irgendwie seine Ziele im Blick halten, weil man weiß, irgendwann muss man sie ja einpuzzeln. Dann kommt noch dazu, dass man für Städte nachher extra Punkte kriegt. Es gibt so viel zu bedenken, wo man am Anfang denkt, okay, ja, eigentlich ist es sehr simpel, das Spiel. Und am Ende denkt man so, ah, ich hätte es doch gern besser gemacht. Und dann kommt es einfach direkt zu noch einer Runde, würde ich sagen. Ne?
Ja, das ist echt so ein Spiel, wo man sich denkt, nee, das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen.
Und es gibt insgesamt, glaube ich, 6 verschiedene von diesen Zielplättchen in dem Base Game, ne? Wovon man immer 3 benutzt.
Mhm, ja, das kann sein.
Und die sind schon durchaus auch fordernd teilweise. Also manchmal kriege ich es auch heute noch nicht erfüllt. Wir haben ja jetzt wirklich, mittlerweile sind wir bei 14 Partien. Auch heute war es so, dass es mir unfassbar schwer gefallen ist. Ich habe heute in keiner der 3 Partien, die wir gespielt haben, irgendwie die Aufträge alle erfüllt bekommen, was nachher leider auch die Niederlage ausgemacht hat. Aber ja, das ist total interessant. Was das Spiel auch sehr cool macht, und natürlich ist das auch so, würde ich sagen, ne, unter Vorbehalt, wenn man Erweiterungen nicht mag, dann hat man mit dem Base Game schon, glaube ich, guten Content und dann wird man auch seine Freude dran haben, aber Railroad Tiles ist ähnlich wie Evergreen ja auch, was bei Horrible Guild und Heidelberg erschienen ist, ist mit sehr vielen Erweiterungen mittlerweile schon raus.
Genau, und wir haben, ich glaube, wie viele haben wir? Sind das 8 Erweiterungen,
ja,
die wir haben?
Genau.
3 von denen haben wir jetzt schon ausprobiert und ich würde sagen auch genug ausprobiert, um kurz darüber sprechen zu können.
Ja.
Wir haben angefangen mit der World Erweiterung. Die bringt uns neue Wertungsplättchen, also die wir einpuzzeln müssen währenddessen. Da können wir dann einfach 3 von aussuchen. Die können wir auch beliebig kombinieren mit dem Grundspiel und haben einfach nochmal andere Bedingungen, die wir mit denen erfüllen müssen. Und was die World-Erweiterung noch bringt, sind so kleine extra Figürchen. Die bringt quasi spezielle Fahrzeuge rein, spezielle Passagiere und spezielle Züge, die alle nochmal eine kleine Extra-Bedingung haben, wann wir die platzieren dürfen und die geben uns ein paar Extra-Punkte, aber jetzt nicht super viel. Und das kann man einfach ganz beliebig kombinieren, auch mit den anderen Erweiterungen tatsächlich.
Theoretisch, ja. Genau. Und ich würde auch sagen, die World-Erweiterung ist so, wenn man mit dem Base-Game sehr zufrieden ist und sagt, ich möchte eigentlich nur eine Erweiterung haben, die mein Base-Game nochmal etwas komplizierter macht, so ein Müh komplizierter, dann ist, glaube ich, die World-Erweiterung schon mal echt gut.
Ja.
Weil sie bringt quasi nochmal 2, 3 Zusatzsachen rein, ne? Viel, viel mehr von diesen Teils, die man platzieren muss, also viel mehr Abwechslung, Kombiniermöglichkeiten. Aber sie bringt eben ja auch diese Mechanik, die du gerade beschrieben hast, rein, die gerade ins Grundspiel hervorragend reinpasst. Und deshalb ist das so die typische More-of-the-Same-Erweiterung, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Wo man nicht so viele Regeln lernen muss und wo man quasi das Grundspiel einfach so weiterspielen kann. Passt übrigens auch super in die Grundbox noch mit rein. Wir haben es nämlich so geordnet tatsächlich, dass die jetzt mit reingeschmissen wurde. Dann nimmt es nämlich auch nicht mehr Platz weg.
Ja, und dann haben wir jetzt noch 2 weitere Erweiterungen ausprobiert. Und was sich da jetzt erstmal herausgestellt hat, ist, dass die super leicht zu integrieren sind in das Spiel. Zumindest die beiden, die wir getestet haben. Aber wir denken mal, dass die anderen genauso integriert werden.
Da
denn wir haben einfach jedes Mal einen Beutel mit extra Teils, die wir aufdecken. Und nochmal so ein paar Wertungsplättchen. Und das war's eigentlich. Und das kann man komplett mit reinnehmen. Und natürlich so ein paar Figürchen, die dazu passen. Und was wir ausprobiert haben, waren einmal die Kanäle und heute die Wüste.
Ja.
Ja.
Genau.
Und wie die integriert werden, ist einfach, wir decken in den jeweiligen Reihen, aus denen wir uns dann die Plättchen aussuchen. Da werden Standardplättchen mit den Erweiterungsplättchen ersetzt. Das heißt, in der Viererreihe haben wir zum Beispiel 3 Standardplättchen und 1 Plättchen aus der Erweiterung. Und wenn man eben diese Reihe wählt, hat man eben so ein Erweiterungsplättchen mit dabei. Bei den Kanälen ist es so, das sind so richtige Kanäle, die wir die wir quasi genauso aufbauen wie so ein Schienennetzwerk. Und da können wir noch Brücken draufsetzen, da manche Straßen führen quasi über den Kanal drüber. Wir haben so kleine Bötchen, die wir platzieren können und mit denen wir Punkte bekommen. Hat uns ganz gut gefallen.
Ja.
Was uns allerdings besser gefallen hat, war die Wüstenerweiterung heute.
Ja, wobei man sagen muss, die Kanalerweiterung ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, die ist jetzt deutlich schlechter oder so, sondern da geht's wirklich um Nuancen, ja. Also wir haben die jetzt ja alle ein paar Mal gespielt und ich würde die auch tatsächlich alle noch viel, viel weiter spielen, ne? Also es reicht auch, wenn wir erstmal eine dieser Erweiterungen sich holen, da hat man auch erstmal die nächsten 10 Partien locker was von. Aber die Wüstenerweiterung, die wir heute dann einige Male gespielt haben, die hat es nochmal ganz anders gemacht, denn da ist es tatsächlich auch so, dass wir diesen Aufbaumechanismus haben, dass wir eben noch eine verschiedene Region noch einpuzzeln. Allerdings integrieren wir die nicht in die Stadt oder in das Gebiet, wo wir vorher puzzeln, sondern das ist quasi eine zweite Region, die wir aufbauen.
Mhm.
Und die möglichst auch an passenden Stellen in die andere Region übergehen möchte, weil wir dann für die Kamele gut Punkte bekommen. Was ich an der Erweiterung auch richtig stark finde, ist der Wertungsmechanismus. Den fand ich nämlich ein bisschen besser als bei den Kanälen, wo man einfach nur den längsten Kanal zusammenzählt. Ist es hier so, dass wir ein Set-Collection-Prinzip haben, wo wir wieder beim Auswählen der Teile schon wieder darauf achten müssen, was nehmen wir? Und das bringt schon wieder eine neue Tiefe rein. Denn wir können verschiedene, ja nicht Monumente, wie nennt man das denn? Wunder?
Landmarks
sich holen. Und wir sammeln Sets an unterschiedlichen und kriegen dafür Punkte. Ganz einfach Set-Collection-typisch. Aber das bringt schon eine ganz gute Ebene mit rein, weil die müssen auch verbunden sein mit der Stadt quasi.
Ja, ich fand das auch sehr interessant. Was ich auch ganz interessant als Unterschied fand, ist, dass die Kamele, die werden quasi fest integriert in die Tokens, die wir auswählen oder platzieren müssen. Bei den Gondeln war das so, also bei diesen Gondolas, bei den Kanälen, da konnte man einfach random sagen, okay, ich möchte jetzt einfach so ein Bötchen platzieren.
Stimmt.
Und muss keinen Stern dafür ausgeben.
Ja.
Bei den Kamelen ist das so, dass die einfach fixer Bestandteil von dieser Mechanik sind. Und wenn wir die, keine Ahnung, wenn wir jetzt kein Auto, sondern ein Kamel platzieren wollen, dann müssen wir einen Stern ausgeben. Das ist auch, finde ich, ein wichtiger Unterschied gewesen.
Mhm.
Und das hat mir auch besser gefallen, dass das wirklich so, weil bei den Bötchen war es immer so, ich halte mir da einfach 2, 3 offen. Wenn ich mal was nicht platzieren kann, dann platziere ich halt sowas. Da muss ich immerhin keinen Stern ausgeben.
Ja.
Ne? Also es hat, also ich finde, dass bei der Wüstenerweiterung war das dann doch nochmal so einen kleinen Hauch komplizierter.
Das stimmt. Und was ich bei der Wüstenerweiterung auch noch ein bisschen besser fand, war, dass die Teile der Wüste, die wir platzieren, auch die Tokens haben können, die wir in der echten Stadt haben und die auch verbunden sind mit der Stadt. Also wir es vielleicht einfacher haben, eine Viererstraße hinzubekommen oder so. Das fand ich auch nochmal ein bisschen besser, aber das sind wirklich Nuancen. Also ich fand jetzt alle Erweiterungen, die wir gespielt haben, echt gut. Und würde jetzt nicht sagen, dass man per se alle braucht. Da muss man einfach auch sich vielleicht ein bisschen dann informieren und einfach nochmal schauen. Ich würde auch sagen, wir machen am Ende nochmal so ein großes Update und ein Ranking, wenn wir alle 8 ausgiebig gespielt haben. Das wird passieren, weil wir einfach merken, dass das gerade ein richtiger Dauerbrenner wird und wahrscheinlich auch im Absackerbereich einer der liebsten des Jahres für uns. Wir haben es ja auch zu viert schon getestet. Auch das funktioniert hervorragend, dadurch, dass wir ja quasi nur nacheinander auswählen, das Einpuzzeln, das machen wir alle gleichzeitig quasi. Auch das funktioniert recht flott. Und ich muss sagen, ich habe ja auch sehr vieles von diesem Spiel gehört und das ist wirklich fast ausschließlich Gutes. Ne? Also viele Leute, die auch komplexere Spiele spielen, feiern dieses Spiel. Und ich würde auch sagen, dass wir hier wirklich ein Spiel haben, was erstmal per se jetzt nichts großartig komplett Neues macht, aber durch die Umsetzung sehr clever ist und es sieht natürlich auch extrem gut aus.
Es ist einfach sehr rund,
ja,
finde ich.
Ist ein sehr rundes Spiel.
Es ist genug, es sind genügend Dinge, die am Ende gewertet sind, dass es dann doch auch durchaus wirklich kompliziert wird, da eine richtig gute Stadt zu puzzeln. Und das macht halt einfach Spaß.
Ja, und dazu muss man sagen, dass die Umsetzung, wie sie optisch ist und wie sie auch mit den Meeplen ist, die auch in jeder Erweiterung drin sind, da sind bedruckte Meeple in den Erweiterungen drin, ob es die Gondolieris sind oder jetzt die Kamele, ob es in der World-Erweiterung diese Spezial-Tokens sind. Das ist wirklich mit viel Liebe gemacht und da merkt man, da hatte jemand ja auch, also man muss ja bedenken, die sind ja alle gleichzeitig gefühlt erschienen, da hatte jemand einfach viel zu viele Ideen.
Ja, wobei man da natürlich dann sagen muss, warum hat es dann jetzt zum Beispiel die World-Erweiterung, also warum ist die nicht im Standardspiel einfach integriert? Ne? Ich finde, das ist natürlich ein Punkt, den kann man jetzt schon kritisieren. Wie kommt das, dass quasi ein Spiel rauskommt und direkt 8 Erweiterungen alle einzeln dazu rauskommen, die man natürlich auch alle einzeln kauft oder kaufen muss? Es gibt ja so eine Big Box oder sowas.
Die gab es im Englischen.
Oder die gab es.
Ja.
Aber also das ist natürlich ein immenser Preis, den man da hinlegt, wenn man da alles haben möchte. Und ich finde, das ist natürlich ein Punkt, den kann man schon kritisieren.
Man braucht auch nicht alles. Das kann ich jetzt schon nach den 3 Erweiterungen sagen, weil mit jeder Erweiterung kommen ja schon wieder zig Plays hinzu. Also selbst wenn wir jetzt nicht alle hätten, könnten wir mit den 3 Erweiterungen jetzt auch eine Menge Spaß für die nächsten 30, 40 Partien haben.
Und du kannst nicht alle Erweiterungen zusammenschmeißen. Das geht nicht.
Ja. Und auch nicht alle in eine Box tun. Auch da ist das Platzproblem natürlich ein kleines, das definitiv nicht wegzureden ist.
Ja.
Dafür ist der Preis für, ich meine, die kosten unter 20 Euro die Erweiterung. Das finde ich total fair. Also insgesamt würde ich sagen, ist das eine sehr runde Sache. Und ein Spiel, wo es mich nicht wundern würde, wenn wir das auf der Spiel des Jahresliste sehen werden. Und es würde mich auch freuen, weil ich glaube, dass das auch NichtspielerInnen echt gut gefallen könnte.
Ja.
Gut, kommen wir zum nächsten Titel, den wir auf unserer Liste haben. Und wir haben es ja schon angekündigt. Ein Kickstarter stand mal wieder im Haus. Und ehrlicherweise hatte ich keine Ahnung, was mich da erwartet so richtig, weil ich hatte den irgendwann gebackt. Und ich wusste, es hat irgendwas mit einem, ja, nicht Living Card Game, aber halt so eine Art von Living Card Game zu tun, das kein Living Card Game ist. Also
Expandable Card Game.
Expandable heißt
hier.
Es. Okay, also wir haben Fraktionen, die sind auch vorher schon zusammengefertigt und wir treten gegeneinander an. Und da werde ich in meinem jugendlichen Leichtsinn damals, vor zig Jahren gefühlt, gedacht haben, oh, das klingt ja spannend, da gehe ich mal rein. Ja, und haben natürlich auch direkt die Erweiterung reingebackt. Und interessanterweise, und das fand ich schon mal erst sehr positiv, konnte man die Erweiterung direkt ins Grundspiel hereinpacken. Auch da ist natürlich die Frage, warum war sie dann nicht sofort im Grundspiel drin? Kann man sich fragen, aber wir alle kennen das ja. Genau. Sovereign Fall of Wormwood ist ein Spiel von Damon Steer für 2 bis 4 Personen und geht 30 bis 90 Minuten. Ab 10 Jahren ist es angegeben und ich würde sagen, im gehobenen Kennerspielbereich ist es angesiedelt. Ja, Simone. Erstmal, als wir es ausgepackt haben, hat uns das Artwork ja schon entgegengeschlagen quasi. Es ist ein düsteres Setting irgendwie mit großen Kreaturen. Wir sind uns ehrlicherweise nicht sicher, ob da AI-Artwork drin ist. Wir haben dazu auch leider nichts gefunden. Es sind zigtausend verschiedene Artists angegeben, wo man aber auch nicht weiß, ist das jetzt irgendwie, weil die AI-Art erstellt haben oder nicht. In diesem Spiel kann man aber sagen, es ist zumindest ein stimmiges Artwork. Also das Artwork gefällt mir persönlich ganz gut, selbst wenn es AI-Artwork ist. Es ist ein kleines Projekt, von daher ist das auch nochmal was anderes für mich, als wenn es jetzt ein Awakened Realms zum Beispiel gemacht hätte. Und es ist ein Spiel, bei dem wir uns erstmal eine Fraktion aussuchen.
Genau, und die Fraktionen, wir wissen jetzt noch nicht genau, wie krass, also wie die Playstyles von den unterschiedlichen Fraktionen so wirklich im Detail sind. Dafür haben wir es noch zu wenig erkundet. Aber die haben alle unterschiedliche Karten. Und Ziel des Spiels ist es im Endeffekt, wir spielen so eine Fraktion und wir möchten Echos finden und sammeln. Und Echos sind so ein bisschen, ja, so Gegenstände, Artefakte aus der Vergangenheit, von der vergangenen Zivilisation, die wir eben selber claimen wollen, um unsere Fraktion voranzubringen. Und ja, wir haben selber Einheiten, wir haben Gebäude und wir haben Echos in unserem Spieldeck. Und wir müssen unsere Einheiten erstmal erschaffen, indem wir die ausspielen und über mehrere Runden quasi aufbauen. Und ja, da haben wir so eine Art, so eine Leiste auf der Rückseite der Karte. Da schieben wir so einen Token weiter. Und wenn der einen bestimmten Punkt erreicht hat für die Karte, dann ist die entwickelt. Und das machen wir mit Einheiten, das machen wir mit den Gebäuden und das machen wir auch mit den Echos. Und wenn die Echos fertig entwickelt sind, dann können wir die scoren und kriegen dafür einen Punkt. Und wir wollen 12 Punkte sammeln. Mhm. Wir können Echos aber auch bekommen, indem wir die beim Gegner klauen. Und da kommt jetzt das Battle quasi ins Spiel. Wir spielen unsere Einheiten in eine von zwei Lanes aus. Und wenn wir angreifen, entscheiden wir uns für eine unserer eigenen Lanes. Und dann entscheiden wir uns, ja, möchten wir entweder auf die Karten vom Gegner zugreifen, die er gerade entwickelt, die also gerade verdeckt dort liegen, oder greifen wir auf die Handkarten des Gegners zu. Wenn die entsprechende Seite nicht geschützt ist, dann können wir einfach zugreifen. Wir können je nach Angriffsstärke unserer Lane uns Karten anschauen, eben entweder von der Hand oder von den dort ausliegenden. Und wenn da Echos bei sind, dann bekommen wir die und haben die gescored. Wenn der Gegner allerdings auch Einheiten in der Lane hat, dann wird gegeneinander gekämpft. Und zwar werden die Lanes so ein bisschen aneinander vorbeigeschoben. Und quasi die vorderste Einheit kämpft gegen die vorderste Einheit. Wenn der Kampf durch ist, werden beide Lanes weitergeschoben. Die eine Einheit kämpft dann gegen die zweite vom Simon. Simons vorderste Einheit kämpft gegen meine zweite Einheit und so weiter. Und so wird eben dann immer geguckt, wer hat mehr Angriff, wer verteidigt, ganz normal, richtiger, ich sag mal, Battle-Standard. Und wenn ich durchbreche und also von mir noch Einheiten leben, dann darf ich auch wieder auf Karten vom Simon zugreifen. Ja, und das ist eigentlich das ganze Spiel in kurz dargestellt, denn jede Karte hat natürlich andere Effekte. Es gibt noch ein paar Keywords, die Karten haben können, die dann eben zum Beispiel Verteidigung überwinden können oder die anderen Karten mehr Angriff geben. Und so versuchen wir eben unsere Lanes aufzubauen und Echos zu sammeln.
Ja, als wir die erste Partie von Sovereign Fall of Wormwood zu Ende gespielt haben, habe ich erst gedacht, oh, das ist ja irgendwie eine Mischung aus Magic und aus Android Netrunner, weil wir stehlen ja dem anderen hier auch Informationen, so wie wir es bei Android Netrunner auch tun. Und wir haben ja auch hier wirkliche Kämpfe, wie wir es aus Magic kennen. Ich finde generell, das Kampfsystem ist hier sehr cool, weil wir ja eben immer wieder auch überlegen müssen, wo spielen wir eigentlich unsere Einheiten hin. Und vor allen Dingen, weil ja diese Battle Lane, die gebildet wird, dann doch recht untypisch ist erstmal, weil die ersten gegeneinander kämpfen und dann hat sie quasi ihre Angriffskraft verbraucht und dann greifen nur noch die Verteidiger an. Auch das ist ein super interessanter Mechanismus, finde ich, der auch im Spiel richtig gut durchkommt und deshalb ist für mich das Kampfsystem erstmal ein totales Plus. Mhm. Was ich auch richtig toll finde, ist eben dieses Gefühl dieses Echo-Clowns. Also selber zu überlegen, Mist, wo, welche Lane schütze ich jetzt? Irgendeine von beiden wird ein bisschen fragiler sein als die andere. Und ich werde da irgendwie versuchen müssen, jetzt mit klarzukommen. Spiele ich schnell meine Echos aus und versuche schnell, das irgendwie zu schaffen? Oder spiele ich lieber Einheiten aus und bin ein bisschen langsamer? Auch das ist wieder eine wichtige Entscheidung. Wir müssen die ganze Zeit wichtige Entscheidungen treffen.
Ja, und der Punkt ist ja auch, wenn der andere vielleicht viele Echos entwickelt, muss ich ja drauf spekulieren, vielleicht hat er da gerade viele Echos liegen, dann beschleunige ich mal die Entwicklung von einer Einheit, bevor er es schafft, die zu schützen. Also man muss da schon immer so ein bisschen überlegen, was man macht. Und das finde ich auch interessant, man kann so ein bisschen bluffen. Man kann ein Echo weiterentwickeln, obwohl einem das nichts bringt. Man muss Karten nicht sofort aktivieren, wenn sie fertig entwickelt sind.
Ja.
Damit kann man so ein bisschen bluffen. Und drauf spekulieren, dass der andere sich diese Karte dann nicht anguckt, weil er denkt, da ist ja eh nichts drunter, nichts Sinnvolles. Finde ich auf jeden Fall auch ganz interessant. Ich finde, das Artwork passt auf jeden Fall zum Spiel. Ja, ich finde es nicht immer schön, weil ich finde, es ist schon sehr rough.
Ja.
Es ist schon sehr, ja, wie soll man das sagen?
Jetzt halt nicht optisch.
So kaputt, ja, so nach dem Motto. Es ist so dystopisch.
Ja, definitiv, vollkommen.
Und an manchen Stellen sehr cool dystopisch, an manchen Stellen halt so richtig dreckig dystopisch.
Mhm.
Je nachdem, welche Fraktion man auch so ein bisschen spielt. Die haben schon einen sehr ähnlichen Stil auf jeden Fall. Aber es ist ganz cool, sich die Echos zu klauen. Und es ist aber auch halt so ein bisschen, es ist so ein bisschen wie bei Magic, dass man manchmal Glück hat, manchmal Pech.
Definitiv. Also ich glaube generell in den ganzen, das haben wir auch bei Endo-Drand-Runner heute noch, es gibt einfach Situationen, da hast du einfach die falschen Karten gezogen.
Genau, da hast du plötzlich die Hand voll mit Agendas.
Ja.
Und hier hast du die Hand voll mit Echos.
Ja.
Oder der andere, oder du kriegst halt keine Einheiten. Oder deine Einheiten werden die ganze Zeit sofort weggeknuspert vom Gegner. Und der kommt super easy auf deine Hand. Also es ist in dem Sinne nicht immer super fair, weil es schon glücksabhängig ist.
Ja.
Und es ist nicht so, dass du mit jeder Hand das Beste draus machen kannst unbedingt.
Würde ich auch sagen. Ich würde auch sagen, es ist eher von der Swinginess auch, geht's auch eher in Richtung Magic. Weil in Android Netrunner haben wir das nicht so häufig. Wir hatten jetzt bei den Partien, die wir jetzt über die letzten Wochen hier gespielt haben bei Sovereign, war es schon immer mal wieder wirklich so, dass es recht schnell vorbei war dadurch.
Genau,
ne? Auch heute die Partie, du hattest keine einzige Einheit ausgespielt und ich habe total gerusht und hattest du keine Chance.
Ja, so. Und manchmal ist das so. Und damit muss man sich so ein bisschen abfinden bei dem Spiel.
Das ist aber ja generell bei TCGs oder bei Living Card Games ja so. Also sollte einen das, wenn man sich von dem Genre generell angesprochen fühlt, überhaupt nicht abschrecken.
Was ich ganz cool finde, sind die Ressourcen. Denn wir haben zwei Arten. Wir haben Zivilisation und das sind einmal quasi so Menschen und einmal Drohnen. Und mit den Menschen können wir unsere Karten entwickeln. Wenn die entwickelt sind, werden die zu Drohnen, wenn die quasi gearbeitet haben. Außer man hat ein Echo entwickelt, dann bleibt das so ein Zivilist, so ein Mensch. Und wenn wir eine Einheit entwickelt haben, dann müssen wir der Karte Leben zuweisen. Und das machen wir, indem wir Drohnen auf diese Karte legen. Und wir müssen da ziemlich haushalten mit, denn wir können mit diesen beiden Arten von Ressourcen auch unsere Gebäude aktivieren oder unsere Charakterfähigkeit, die wir haben, und müssen immer gucken, was wollen wir denn jetzt in dem Zug machen. Wenn ich jetzt fertiggestellte Einheiten habe, aber keine Drohnen, mit denen ich dann der Einheit Leben geben kann, dann brauche ich die auch nicht ausspielen. Also muss ich immer gucken, was ich zur Verfügung habe. Wenn ich Zivilisten habe, kann ich die freiwillig auf die Drohnenseite drehen, um eine Karte schneller zu entwickeln. Dann habe ich aber vielleicht keine Möglichkeit, noch eine weitere Karte auszuspielen. Also das finde ich eine ganz interessante Abwägung, die man da immer macht.
Also ich finde das Ressourcensystem neben dem Kampfsystem, was ja auch super spannend ist, aber was ja gar nicht so, also was ja nicht in jeder Partie so immens wichtig ist. Ne? Bei manchen Partien kämpft man auch eben aneinander vorbei so ein bisschen. Das finde ich auch sehr interessant. Aber das Ressourcenmanagement finde ich bei diesem Spiel wirklich herausragend, weil man ja eine begrenzte Anzahl an Ressourcen hat und man überlegen muss, wandle ich die jetzt um? Ich kann nicht die ganze Zeit nur durchgehend Einheiten ausspielen, weil dann habe ich nicht genug Leben für die Einheiten. Dann sind die sofort weg, wenn sie Schaden kriegen. Und das finde ich super clever, generell auch thematisch schön, dass man sagt, okay, die arbeiten jetzt gerade an irgendetwas und machen die irgendwie bereit. So lange bleiben die ja auch da liegen, bis sie fertig entwickelt wurden. Finde ich auch total spannend, also auch thematisch irgendwie spannend. Und so viel Komplexität, also die meiste Komplexität kommt durch natürlich die Kartensynergien rein, würde ich sagen. Mhm. Ähnlich ja auch wie bei Magic oder auch Android Netrunner. Aber die andere Komplexität ist wirklich das Ressourcenhaushalten, das richtig gut gelungen ist. Wir haben auch immer super viele Karten auf der Hand. Also ähnlich oder eben nicht wie bei Android Netrunner haben wir hier immer 8 Karten auf der Hand, damit der Gegner natürlich auch oder die Gegnerin auf unsere Handkarten ja auch viel Zugriff haben kann. Ich finde das ein sehr cleveres System, was den Fokus auf die richtigen Dinge hat, finde ich. Nämlich auf das Kämpfen, auf dieses, ich muss ein bisschen blöffen, schauen, wo greift mich jetzt gleich der Gegner an, und dieses Ressourcenmanagement. Und das sind so die drei Unique Selling Points, die auch richtig gut getroffen sind.
Also ich muss sagen, für mich, ich finde das, es ist gut, beziehungsweise ja, es ist nett, aber ich müsste auf Dauer für mich gucken, ob es zu swingy ist.
Mhm.
So, um das wirklich ausgewogen spielen zu können.
Der Vorteil, wenn es swingy ist, dauert es nicht so lang. Also ich erinnere mich an Partien, da haben wir fast eine Stunde gebraucht insgesamt. Und heute in der Swingy-Partie war es eine Viertelstunde. Na, also
haben
dann
wir
ist
wirklich
es schnell
so
vorbei.
Lang?
Ja, ich glaube, die erste Partie, da waren wir beide so ein bisschen ratlos. Gut, das ist natürlich auch immer erst bei denen, die 40 Minuten haben wir gespielt, die ersten zwei Partien. Ne, und danach war es so zwischen einer halben Stunde und 15 Minuten nach der Swinginess. Aber insgesamt ist es eigentlich ein relativ fluffiges Spiel. Was ich noch interessant finde, was wir noch herausfinden müssen, ist eben die unterschiedlichen Fraktionen. Wir haben es jetzt immer gemacht, dass wir die Fraktion mehrfach gespielt haben. Das heißt, wir haben auch mal gewechselt und auch mal geguckt, liegt jetzt die Swinginess an dem Balancing zwischen den Fraktionen? Ich würde sagen, nein, bisher noch nicht. Also es war durchaus so, dass ich zum Beispiel mit der einen Fraktion, wo du extrem Probleme hattest, eine Engine aufzubauen, das super schnell hinbekommen habe. Das ist eben kartenabhängig. Und es gibt einfach viel zu viele Fraktionen, dass wir jetzt darüber schon extrem viel sprechen könnten. Also ich glaube, wir haben insgesamt jetzt 10, ne? Sind es 10 oder 12
ja.
mit der Erweiterung? Also wirklich sehr, sehr viele. Und natürlich müsste man die alle wirklich so 5, 6, 7 Mal am Stück spielen, bis man da eine abgeschlossene Meinung zu haben könnte. Man kriegt so ein kleines Gefühl für den Playstil. Zum Beispiel bei deiner Fraktion heute habe ich sofort gemerkt, okay, die geht auf diese Facilities, die man dann noch separat spielen kann, um sich so eine kleine Engine aufzubauen. Ja, und bei meiner hatte ich dann auch schnell gemerkt, okay, die möchte jetzt sofort schnell die Synergien pushen und schnell kleine Einheiten auf ins Feld bringen. Aber genau das finde ich auch das Schöne. Deshalb finde ich auch nicht, dass man die jetzt alle schon in- und auswendig gespielt haben muss, um drüber zu sprechen, weil das ist für mich auch ein Kernelement, dass man die entdecken möchte. Dass man ja echt viele Karten hat. Man hat immer diese 20 Echos drin, aber man hat ja auch immer noch genügend Einheiten und Facilities und sonstige Einmalfähigkeiten, dass man sagt, man möchte die auch selber erkunden. Man möchte den Reiz herausfinden. Und das, finde ich, ist total spannend, solange wir immer noch nicht wissen, was die nächsten Fraktionen machen, weil wir dann auf das Gegenüber natürlich auch nicht immer adäquat reagieren können. Natürlich macht es das ein bisschen swingier, aber das macht es auch irgendwie schön, dass man dann in die Hand guckt und denkt, was könnte denn jetzt irgendwie ein cooler Zug sein? Was könnte das Deck noch so für uns parat haben? Mir macht sowas Spaß, das zu erkunden. Und so spielen wir ja auch, wenn wir Android Netrunner Decks irgendwie neu zusammenstellen, dann wissen wir auch am Anfang noch nicht so ganz, was uns erwartet. Und irgendwann kommen dann die Aha-Momente mit den Kombinationen.
Ja, muss man halt gucken, ob das bei dem Spiel auch so ist. Aber wir probieren es auf jeden Fall weiter aus. Und
ja.
Genau.
Also für mich ist es ein Kickstarter, wo ich sage, okay, gut, dass ich den gebackt habe, weil den habe ich tatsächlich auch noch in keinen Stores gesehen. Und da bin ich dann ganz froh, dass ich dann doch nochmal auch wenn ich mich nicht dran erinnern konnte, da reingegangen bin, ist definitiv ein kleiner Kickstarter, der sich für mich schon gelohnt hat. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir in den nächsten Partien da immer noch so drüber sprechen. Aber ich glaube, ich schon. Und deshalb, cooles Ding. Das war Sorin Fall of Wormwood. Und jetzt haben wir noch einen Titel zu besprechen, der uns beide leider irgendwie enttäuscht hat.
Dementsprechend werden wir wahrscheinlich nicht so lange darüber sprechen, wie jetzt bei den anderen Spielen.
Ja, und es geht um ein Spiel, was dafür ungefähr so lang ist, wie alle anderen Spiele zusammengefühlt. Denn es geht um den Klassiker Die Kolonisten. Rausgebracht hat das Lookout Games, ist von Tim Puls und Clemens Franz hat die Illustration gemacht und ist ein Eurogame für 1 bis 4 Personen, am besten zu zweit spielbar, 30 bis 360 Minuten Spielzeit, ab 12 Jahre und ist im Expertenspielbereich definitiv angesiedelt. Simone, worum geht es denn?
Ja, wir bauen, eigentlich frage ich mich gerade auch, worum es geht, denn wir bauen uns ja eigentlich so eine kleine eigene Kolonie auf,
ja.
Aber haben in der Mitte noch so eine große Stadt oder so einen großen Bereich.
Mhm.
Es ist ein Zivilisationsaufbauspiel, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Und wir spielen das Spiel oder wir können das Spiel über bis zu 4 Äras spielen und bauen dabei eben unsere Kolonie auf und die Stadt in der Mitte. In der Stadt in der Mitte bewegen wir unsere unsere Figur immer auf andere Felder, um die Aktionen dort auszuführen. Das kann sein, dass wir Ressourcen bekommen, sowas wie Holz oder Lehm. Oder wir können Gebäude bauen, wie eine Jagdhütte oder einen Hof, mit dem wir Worker bekommen. Und diese Dinge, die wir bauen, also die Jagdhütte oder so eine Forsthütte, die bauen wir in unsere Kolonie, auf unser eigenes kleines Tableau. Und da haben wir so einen zweiten Mechanismus sozusagen, denn wir brauchen auf unserem Tableau Worker, mit denen wir diese anderen kleinen Gebäude aktivieren, um damit auch Ressourcen zu generieren. Und diese Ressourcen müssen wir auch lagern auf unserem Tableau, in bestimmten Bereichen, damit wir die wieder zum Ausgeben auf dem Spielbereich in der Mitte zur Verfügung haben. Und so bauen wir eben unsere Kolonie auf. Wir versuchen dabei möglichst viele Punkte zu machen, damit wir eben das Spiel gewinnen. Punkte machen wir über Geld, das wir im Laufe des Spiels verdienen, indem wir zum Beispiel eine Kneipe bauen. Da bekommen wir jedes Jahr, können wir damit Geld verdienen. Oder indem wir eben Gebäude bauen, die wertvoller sind, und unsere Worker einsetzen. Die haben unterschiedliche Stufen. Wir haben kleine Bauern, Bürger,
ja, Pioniere. Ja.
Genau, und die sind unterschiedlich wertvoll. Die müssen wir aber auch wieder versorgen. Und so greift dieses Spiel so ein bisschen ineinander. Wir müssen also unsere Kolonie ausbauen. Dafür brauchen wir Ressourcen. Dafür brauchen wir Worker. Die müssen versorgt werden. Dafür brauchen wir wieder Ressourcen. Und so dreht sich das immer so ein bisschen im Kreis.
Und das klingt ja auch erstmal so ein bisschen nach Anno, nach der Anno-Videospielreihe. Und wir hatten ja bei Roads and Boats bereits darüber gesprochen, dass das ja etwas ist, was mir persönlich sehr gut gefällt, weil ich ja auch ein großer Fan der Anno-Reihe bin und immer noch sehr gerne die spiele. Und wer sich an das Brettspiel Anno 1800 erinnert, der weiß, dass der Mechanismus dieser unterschiedlichen Worker da ja auch funktioniert hat. Man konnte dann Bauern zum Beispiel nicht an irgendwelche anderen späteren Produktionen reinsetzen, sondern brauchte man eben die nächste Bevölkerungsstufe, so wie im Videospiel tatsächlich auch. Zumindest bei Anno 1800 war es dann so. Ja, und hier ist es ja ähnlich. Also auch hier haben wir ja drei Bevölkerungsstufen, die wir auch erst im Laufe dieser Kampagne, dieser Mini-Kampagne von 4 Spielen irgendwie aufbauen. Und ja, wir haben es jetzt mehrfach tatsächlich in diesen 4 Runden durch. So, von daher ist das jetzt ein Eindruck, der sich tatsächlich dann auch bestätigt hat. Es beginnt relativ basic mit diesen grünen Workern, wo wir erstmal uns eine kleine Engine aufbauen wollen von Produktionssachen. Wir haben eine kleine Auswahl an Feldern am Anfang in der Mitte. Und das Schöne ist ja, dass jede 2 Züge quasi von uns kommen ja neue Plättchen rein in die Mitte.
Genau, jede Ära geht über 5 Jahre. Jedes Jahr hat 2 Halbjahre und das sind dann quasi die Runden. Also eine Runde ist ein Halbjahr, nach 2 Runden ist ein Jahr vorbei und wir bekommen einerseits die Ressourcen aus unserer Kolonie, die in dem Zeitraum quasi produziert werden, und diese Stadt in der Mitte, dieser Spielbereich in der Mitte, der wird erweitert, indem neue Felder angelegt werden. Das heißt, wir bekommen immer mehr Möglichkeiten und in jeder Ära kommen eben neue Ressourcen hinzu oder neue Gebäude, die wir dann bauen oder verbessern können.
Genau, so können wir dann in der ersten Ära auch noch gar nicht die zweite Bevölkerungsstufe beispielsweise haben, sondern die kommt ja zumindest.
Ich glaube, haben können wir sie schon, aber wir können sie noch nicht einsetzen.
Ja, genau, so war es.
Genau,
ja.
Aber die roten können wir zum Beispiel, die kommen, glaube ich, erst in Ära 3 überhaupt rein, die Gebäude. Und dass wir die benutzen können, kommt dann allererst in der letzten Ära.
Ja, klingt erstmal total cool, würde ich sagen. Leider ist es von der Spannung im Spiel mir persönlich zu flach gewesen, weil wir einfach sehr viele Züge machen. Das ist logisch bei einem epischen Eurogame, ja, verstehe ich. Aber die Züge sind auch relativ banal. Also wir haben pro Zug quasi 3 Aktionen, die wir machen können. Und wir haben ja 2 pro Jahr. Bedeutet, wir haben dann 6x5 Züge pro Jahr oder pro Ära, pro Partie quasi zur Verfügung. Und das ist enorm viel. Und jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, das ist wirklich das Gegenteil von Die Weiße Burg. Denn hier müssen wir schon relativ simple Aktion machen, wie ich nehme mir zwei Holz, ich tausche zwei Holz gegen ein verarbeitetes Holz oder ich nehme mir, ich brenne ein Ziegel aus Holz und Lehm. Und das ist nicht sonderlich spannend dann meist in dem Zug. Da sind keine Sachen, wo man sagt, boah, crazy. So die Tiefe kommt eher darum, welche Route nehme ich? Was mache ich auf dem Weg dahin oder wie komme ich dahin? Dann gibt's auch immer noch wechselnde Marktaktionen, die auch durchaus spannender werden im Laufe des Spiels. Und wo es dann darum geht zu gucken, worauf spezialisiere ich mich ein bisschen, weil es ja auch noch die Kundschaft da gibt. Mit Gilden, auf die wir spielen können.
Genau, die geben uns so ein bisschen so ein paar Fähigkeiten oder Boni für das Spiel, je nachdem, worauf wir gehen. Genau.
Ja, und im ersten Zeitalter macht mir das noch Spaß. Also ich denke, ja, okay, interessant. So, jetzt habe ich langsam meine gelben Arbeiter. Und dann gehen wir in Ära 2. Und ich merke, dass die Spannungskurve aber nicht höher wird. Also für mich hat es sich erst in der letzten Ära wieder spannender angefühlt.
Ja, und da finde ich, das große Problem an dem Spiel ist, es wird eigentlich erst spannend, wenn man diese roten Worker hat, weil die gut versorgt werden müssen und die starke Gebäude aktivieren können, mit denen man richtig viele Punkte macht. Und dann ist es aber auch sehr glücksabhängig, wann diese Gebäude überhaupt gebaut werden können.
Mhm.
Denn die werden nach und nach ja erst angebaut. Es ist zufällig, in welchem Jahr der letzten Ära diese Gebäude kommen. Und dann musst du zum richtigen Zeitpunkt die Ressourcen haben, damit du diese Gebäude bauen kannst. Und an dem Punkt wird es eigentlich erst spannend, weil dann eben... Ja, dann musst du quasi die Engine haben, dass du da richtig viele Punkte machen kannst. Aber bis dahin, der Weg dahin, ist nicht so spannend. Und dann ist das Spiel halt auch schon vorbei wieder.
Ja, wie lange haben wir jetzt gespielt für eine komplette Mini-Kampagne? Haben wir so zu zweit ungefähr ohne Auf- und Abbauzeit, beziehungsweise wir haben ja nicht auf- und abgebaut, wir haben 2,5 Stunden ungefähr zu zweit gespielt, was auch eine okaye Spielzeit ist für eine Mini-Kampagne, würde ich sagen. Das kann man auch schaffen. Ich denke, wenn man es zu zweit spielt und nicht so schnell ist wie wir, kann man das trotzdem an einem Abend locker hinkriegen. Ja, was mir dann bei der folgenden Partie aufgefallen ist, ist, wie wenig Abwechslung das Spiel dann doch irgendwie geboten hat.
Ja, genau. Die hat sich sehr, sehr gleich zur Erstpartie angefühlt.
Warum? Klar, die Gebäude, die nach und nach auf das Spielfeld gelegt werden, das ist unterschiedlich, aber man weiß ja, was alles kommt. Man hat alles irgendwie schon mal gesehen. Und klar, es ist natürlich dann ein modularer Plan, wo man mit seiner Spielfigur drüber läuft, um die Aktion zu machen. Aber viele Sachen machst du vielleicht einmal in der Partie. Ja, oder machst es jetzt nicht so häufig. Manche Gebäude baust du häufiger, manche halt gar nicht. Und irgendwie spezialisiert man sich dann trotzdem darauf. Also die Kneipe beispielsweise hatte sich dann auch herauskristallisiert als Sache, die wir relativ schnell bauen wollten, weil wir da konstant die Siegpunkte abgearbeitet haben. Und da gibt es einfach nicht diese Riesenabwechslung, die ich mir gewünscht hätte. Die kommt vielleicht durch die Karten noch am ehesten. Man kann diese Aktionskarten bekommen über ein Feld, die man noch ausspielen kann.
Ja, aber da muss ich direkt reingrätschen, weil das kostet dich ja super viel. Also du musst ja erstmal eine Aktion ausgeben, um diese Karten zu holen. Du musst eine Aktion ausgeben, um sie auszuspielen und wahrscheinlich noch Aktionen dazwischen, um überhaupt die Ressourcen zu haben. Die du vielleicht für die Karte brauchst. Also es ist ja nicht so, als würdest du super viele Karten ausspielen.
Nee, aber 4-5 würde man schon, habe ich jetzt schon über die Kampagne verteilt geschafft, locker. Und wenn man sich da jetzt drauf spezialisieren würde, könnte man auch mehr schaffen, theoretisch.
Ja, aber dafür schaffst du halt dann andere Sachen nicht.
Ja, was ja auch vollkommen fein wäre, wenn man andere Sachen dann nicht schaffen müsste. Ja, nichtsdestotrotz ist das ein Spiel, wo es sich jetzt in der folgenden Partie einfach sehr ähnlich angefühlt hat. Und wo ich dann gemerkt habe, nee, es ist irgendwie, wirkt es schon wie so ein Standard-Eurogame zwischendurch. Mhm. Dieses Ressourcen hin und her tauschen, ich bin's leid. Das ist für mich nicht mehr spannend. Das habe ich 1000-mal gesehen. Das einzig Spannende ist eher so dieses Versorgen der Worker, die wir bei uns in der Stadt haben. Aber auch das ist ja nicht hochkomplex. Mir war das tatsächlich dann doch irgendwie ein bisschen zu flach für die Komplexität.
Ja, würde ich unterschreiben. Also mich hat's auch nicht so abgeholt. Mich hat's eher, ja, ich meine, gelangweilt klingt jetzt so ein bisschen, klingt jetzt so böse.
Ja, aber es dauert ja auch lange.
Es dauert lange und ich fand auch, also es trifft schon gut, wenn du sagst, es hat halt nicht so wirklich in der Spannungskurve zugenommen.
Ja.
Für mich hat sich so ein bisschen, ja, ich will auch nicht belanglos sagen, weil es hat ja dann schon Belang, ob du es dann am Ende hinkriegst oder nicht, da irgendwie noch ein großes, gutes Gebäude zu bauen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich jetzt 2,5 Stunden darauf hinarbeite, am Ende einfach nur ein Gebäude einmal mehr aktiviert haben zu können als du. Mhm. Und so lief es ja bei uns drauf hinaus, dass ich eigentlich nur eine Runde Vorsprung hatte quasi oder zwei bei den Geldgebäuden. Ja, weiß ich nicht. Das ist es dann halt nicht.
Nee, und es fühlt sich auch unbefriedigend an, weil diese Geldgebäude, die einem einfach konstant Siegpunkte bringen, die bringen einem im Spiel ja nichts. Das habe ich dir auch schon beim Spielen gesagt. Ich sage, das ist ja irgendwie nicht spannend, dass du Siegpunkte kriegst.
Ja, und der Punkt ist auch nicht befriedigend. Ja, und der Punkt ist, wenn der eine diese Gebäude gebaut hat, dann musst du eigentlich nachziehen, weil sonst baut er ja kontinuierlich immer weiter einen Vorsprung auf.
Ja, ich denke, dass es schon andere taktische Möglichkeiten geben würde, aber die würde ich dann auch nicht ergründen. Also das Spiel hat dann nicht den Reiz ausgelöst, dass ich gedacht habe, jetzt spiele ich aber ganz anders und werde dich besiegen, weil dafür ist dann das Risiko vielleicht auch für mich zu groß gewesen über die Spieldauer.
Ja.
Ja, insgesamt ein Spiel, wo man sagen würde, es hat ja seine großen Fans und das kann definitiv auch was für euch sein, wenn ihr euch jetzt nicht davon irgendwie sagt, das sind für mich alles keine Kritikpunkte. Ich liebe es, Ressourcen auch umzutauschen. Dann könnte das auch durchaus was für euch sein. Es ist auf jeden Fall einzigartig in seiner Länge und der Massigkeit der Züge, die man zur Verfügung hat. Und es ist ja schon so, dass die Stadt nachher größer und besser wird. Da ist ja schon eine, jetzt keine Spannungskurve, aber es ist ja schon ein Unterschied zwischen ersten und letzten Spielzug.
Ja, man hat ja schon ein Ziel, auf jeden Fall.
Aber es ist ja trotzdem so, dass wir beide gesagt haben, so die erste Runde ist eigentlich ganz cool und die letzte, in der letzten versucht man seine Sache noch durchzubringen und dadurch ist aber in der Mitte eher so ein bisschen Leerlauf gewesen.
Aber dafür ist halt der Punkt, ich meine, du kannst auch sagen, ich spiele nur eine Ära oder nur zwei oder ich spiele ab Ära 3 und nur dann Ära 3 und 4, das geht ja alles,
ja.
Aber dann denke ich mir, dann brauche ich es auch nicht. Also für mich lohnt sich das nicht. Für mich würde sich das nicht lohnen, wenn wir sagen, wir spielen jetzt immer nur Ära 1.
Nee, und wir haben Roads und Boats, was das Thema Produktionsketten irgendwie und auch das Thema irgendwie besser umsetzt von diesem Anno-Feeling. Und auch ehrlicherweise fand ich auch Anno 1800 viel, viel besser als das jetzt.
Ja,
wenn man
kann
dieses
mich nicht
mit
mehr
den
so
Workern
viel
dran
erinnern.
Ja, ist schon echt lange her. Aber
es war schon okay eigentlich.
Ja,
es war schon ein gutes Spiel. Aber wir haben es zu selten gespielt.
Ja, weil es halt auch zu zweit natürlich nicht so cool ist wie zu dritt oder viert. Aber ja. Und ich habe einfach genug andere Eurogames, wo ich dann jetzt nicht sagen muss, okay, just another Eurogame. Klar, der Auswahlmechanismus mit diesem Laufen ist ganz cool. Dafür sind die Aktionen mir zu lahm.
Ja.
Ja, also ein Spiel, was uns beide dann doch nicht überzeugt hat, auch wenn wir es uns gewünscht hätten, aber so ist das halt, darf dann auch jetzt ausziehen. Und von daher ist das so. Wenn ihr jetzt sagt, ich würde eigentlich gerne schon vorher wissen, wann ihr welche Spiele besprecht, dann guckt auch gerne montagsabends bei uns bei Instagram vorbei. Da lade ich immer schon Bilder von den Spielen hoch, die euch am Dienstag erwarten.
Oder wenn ihr sagt, boah, die Kolonisten, das ist doch super, super spannend in Ära 2. Habt ihr aber das und das nicht bedacht, dann dürft ihr uns das auch gerne schreiben.
Sehr gerne. Und zwar über eine Nachricht bei Instagram oder auch über E-Mail. Beides ist in der Beschreibung dieser Folge verlinkt. Und natürlich auch, wenn ihr über was anderes schreiben wollt. Auch das ist erlaubt.
Ja, wird nicht direkt gelöscht.
Nein, wir freuen uns über jede Nachricht. Wir freuen uns auch über jede Bewertung und würden dann sagen, wir hören uns in der nächsten Woche. Und bis dahin, spielt was Schönes. Macht's gut.
Ciao.